Die im Podcast besprochenen Finanzthemen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Union Investment, die Moderatorin und die Gäste haften nicht für etwaige Verluste, die auf Basis der geäußerten Gedanken, Ideen und sonstigen Inhalte entstehen.
Na, jetzt besinnen wir uns bitte auf das, was zu tun ist, und da ist viel zu tun. Und dann bitte nicht nur auf den Kanzler schauen, was der denn tun müsste, sondern jeder kann was tun. Und es sind Probleme, die bewältigbar sind, wenn man sie sich vornimmt. Und was in unserer Diskussion oft zu kurz kommt, ist, dass die meisten Probleme, die wir diskutieren, in anderen Ländern genauso groß sind.
Herbert Diess, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Willkommen bei Investiert.
Ich bin sehr gerne hier, freue mich aufs Gespräch.
Ja, ich mich auch, weil ich glaube, wir werden heute wahnsinnig viel von Ihnen lernen können. Sie waren oder haben einen Weltkonzern geleitet.
Ich leite immer noch.
Ja, jetzt nach wie vor immer noch. Ich meinte jetzt erstmal VW, okay. Aber Sie leiten natürlich immer noch einen Weltkonzern mit Infineon jetzt. Und wir haben gerade kurz mal eben, als die Kameras noch nicht liefen, darüber gesprochen, dass wir beide eine Fußballleidenschaft haben. Sie allerdings ein bisschen für einen anderen Verein als ich und waren da eben auch bei Bayern München in Management-Funktion tätig. Was haben Sie da gelernt, was Ihnen auch vielleicht für den Blick auf Wirtschaft vielleicht auch nochmal was mitgegeben hat?
Also ich habe viel gelernt. Ich war bei Bayern damals im Vorstand mit dabei, als auch um die Nachfolge von Uli Hoeneß ging, bewegte Zeiten für die Bayern, Aber einfach auch ein toll geführter Verein. Und ich bin nicht großer Fußballer. Ne? Ich bin da in den Vorstand mitgekommen, weil VW dort eine Beteiligung hat und die wird ausgeübt durch Audi und ich wurde da reingeschickt. Aber habe unglaublich viel gelernt von dem Uli Hoeneß und auch über diese Komplexität dieses Spiels. Ne? Dieses Spiel ist, deswegen zitiere ich das ganz häufig und jetzt schweife ich ein bisschen ab, wenn wir in China sind. Das halte ich für eine große Schwäche Chinas, so ein komplexes Thema zu treiben. Und Fußball ist außerordentlich komplex. Ja. Es hat diese Ebenen Kader, Einzelspieler, Fan, Kurve, Vorstand, Technikchef, Saison als Zeitraum, die Vorbereitung, Kadergröße. Es ist so vieldimensional, dass es wahrscheinlich eine der komplexesten Managementaufgaben ist, die es überhaupt gibt. Ja. Aber es ist ja nicht nur rational. Es ist nicht so, dass wenn Sie die besten Spieler haben, gewinnen Sie die Meisterschaften. Ja. Es ist auch nicht so, dass das größte Land mit den meisten Spielern alle Weltmeisterschaften
und
gewinnt.
Und auch nicht das Team, was das meiste Budget zur Verfügung
absolut
hat.
Absolut. Ja. Das ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Die Budgets, jetzt, wir haben ja vorher gesprochen, Wolfsburg und Bayern, die sind wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich.
Und wenn wir jetzt über die Wirtschaft sprechen, das ist ja auch ein hochkomplexes Thema. Darum wird es jetzt hier auch bei uns im Gespräch gehen. All das Chaos, was wir gerade sehen, hauptsächlich auch in Europa, aber überhaupt global. Und wie man wirtschaftlich Zukunft bauen kann, wo gibt es vielleicht auch Chancen? Das wird jetzt hier unser Gesprächsthema sein. Aber vorab, Herr Diess, meine Standard-Einstiegsfrage ist, was würden Sie mit 10.000 Euro machen? Und das will ich natürlich auch von Ihnen wissen.
Mit 10.000 Euro? Hm? Ja, die Aufgaben, die gibt es bei mir. Ich investiere gerade einerseits in eigene Unternehmen und da würde ich das mit reinstecken. Ich habe ein Projekt, einen elektrischen Traktor auf die Straße zu bringen, verkaufe deswegen auch ein Auto, um das da reinzustecken. Also dieses Thema Ressourcenallokation treibt mich und da würde ich die 10.000 auch mitnehmen. Das würde mich jetzt dort nicht retten, aber würde ein Beitrag sein und da würde ich das investieren. Weil die Chancen, glaube ich, jetzt für Investoren, für risikofreudige Leute waren noch nie größer als heute.
Woran liegt das?
Ja, wir haben so viel Wechsel. Und ich habe lange Zeit in Spanien gelebt. Dort sagt man in Rio Revuelto, Ganancia de Pescadores, was so viel heißt, wenn das Wasser bewegt ist, dann kommt die Zeit der Fischer.
Ah ja, und Sie sind sozusagen mit der Angel parat.
Ja, ich bin mit der Angel parat und ich glaube viele, ne, viele gerade, die jetzt auch gründen, die diese neuen Chancen erkennen, weil sie eben nah dran sind an den Themen, haben jetzt unglaubliche Chancen. Jetzt ist die Zeit, wo neue Konzerne entstehen können.
Sehr gut. Wie das genau funktionieren kann, wie man die Chancen für sich nutzt, darüber sprechen wir gleich. Vorher noch, was würden Sie sagen, war Ihre schlechteste finanzielle Entscheidung Ihres Lebens?
Über die möchte ich nicht sprechen.
Warum nicht?
Ja, ich habe natürlich auch in den Unternehmen, in denen ich tätig bin, mich immer engagiert. Ja. Und bei VW habe ich viel Geld verloren.
Verstehe. Was ist die beste Entscheidung finanziell gesehen Ihres Lebens?
Ja, das sind viele, viele Einzelentscheidungen.
Treffen Sie die immer alleine?
Nee. Ich versuche, die Wahrheit liegt ja immer im Raum, die findet man im Gespräch, die hat man nicht selber. Ich habe immer großen, ich bin skeptisch bei Leuten, die schon alles genau wissen und keine Fragen haben.
Sehr gut. Das heißt, was für Menschen umgeben Sie sich da am liebsten?
Eine bunte Mischung. Ich habe Unternehmerfreunde, natürlich auch viele Freunde, die noch in Vorständen, Aufsichtsräten tätig sind, mit denen man spricht, aber dann auch ganz andere Milieus. Ich habe in Spanien Landwirtschaft und einen Hotelbetrieb. Und es ist auch unglaublich bereichernd, mit diesen Leuten zu sprechen. Man braucht ein Bild von der Welt. Ne? Was bewegt die Menschen? Was sind die neuen Trends? Was kommt an? Was mögen die Menschen? Und dann kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, wo lohnt sich. Und dann kommt natürlich auch Erfahrung dazu. Man sagt, naja, das kannte ich schon mal vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren.
Und wenn Sie jetzt genau die Menschen, die Sie jetzt angesprochen haben, aber auch zum Beispiel in Uli Hoeneß, was kannten Sie noch nicht, was Sie auf Ihren eigenen Weg auch ein Stück vorangebracht haben?
Im Fußball hat mich wirklich beeindruckt, diese Komplexität, diese Vieldimensionalität, weil wenn man Fußball guckt, so vor dem Fernseher oder im Stadion, da sagt man, Mensch, jetzt hätte er aber das machen müssen und der Trainer hat den falsch eingestellt.
Ja. Warum
das ist dann
nicht
das Offensichtliche,
ein Tor?
Aber diese Dimension dann zu erkennen, Uli Hoeneß war zum Beispiel immer ein Fan von dem kleinen Kader. Ja, weil er sagt, wenn zu viele Leute auf der Bank sitzen, ist nicht gut für die Gesamtstimmung. Ja, die Leute müssen Interesse haben. Da gibt es unterschiedliche Strategien. Ne? Oder dann auch, wie man so eine Saison plant, dass man die Leute nicht verschleißt. Ne? Dass die, wer ist dann auf dem Platz, wer nicht, das hat schon eine Komplexität, die ist unglaublich.
Da ist viel Dynamik, wie auch gerade in der Welt, ist so viel Dynamik aktuell wie eigentlich lange nicht. Zumindest ist das tatsächlich, glaube ich, das Gefühl, was auch viele Menschen haben, was viele Menschen gerade umtreibt. Also geopolitisch, es ist wirtschaftlich ein wahnsinniger Druck. Man hat das Gefühl, alles liegt irgendwie im Chaos. Ist das ein Gefühl oder ist das tatsächlich so?
Ja, ich glaube, es ist natürlich schon viel los auf der Welt, natürlich durch die Konflikte. Ne? Wir haben den Ukraine-Krieg, der andauernd, wo sich immer wieder auch die Seiten, die Oberhand haben, offensichtlich wechseln. Ne? Was da, glaube ich, schon auch sehr erfreulich ist, dass sich die Ukraine offensichtlich mit der westlichen Unterstützung gut verteidigen kann. Das ist schon auch eine Erkenntnis der letzten Jahre, dass auch dort nicht nur Größe zählt. Wir haben jetzt natürlich durch Trump auch mit seiner auch emotional getriebenen und für manche vielleicht nicht sehr strukturiert erscheinenden Politik einfach eine Dynamik in der Weltordnung mit dem Aushebeln im Prinzip der Institutionen, der weltweiten Institutionen, des Welthandels natürlich auch eine Dynamik reinbekommen, die kannten wir nicht die letzten 20, 30 Jahre. Auf der anderen Seite waren die Herausforderungen immer auch da. Wir hatten immer tarifäre Hemmnisse in der Automobilindustrie. Wir konnten nach USA nie große Pickup-Trucks importieren. Sie hatten immer Steuern, hohe Importzölle in China über Jahrzehnte lang. Also das ist nichts Neues, aber die Dynamik ist schon höher. Und überlagert wird es jetzt durch einen technologischen Umbruch, der durch KI kommt, der aus meiner Sicht viele, viele neue Chancen auch eröffnet, aber der auch noch undurchsichtig ist. Was kommt da wirklich raus? Wo endet es? Und von daher ist die Gemengelage wahrscheinlich schon extrem komplex. Aber auf der anderen Seite sage ich, wenn man nicht nur eben, das ist dann die Haltungsfrage, auf die Dinge konzentriert, die einen bedrohen, sondern auch die Chancen sieht, und auf der Seite bin ich eher zu Hause, dann glaube ich, ist diese Welt voller Chancen so voll wie nie. Und ich würde auch Trump, den wir sehr kritisch sehen aus europäischer Perspektive, In der Wirkung ist er bisher ja nicht so schlimm. Ne? Wir reduzieren jetzt wirklich unseren fossilen Energieverbrauch. Wir schalten schneller auf Elektrifizierung um. Das Ergebnis eines Regimewechsels im Iran kann auch positiv sein, ne? Selbst wenn es jetzt nicht vollständig vollzogen ist, aber auch da, also das hat immer auch Chancen. Und ich finde Trump vor allem eine große Chance für Europa, weil er sich eben von uns distanziert, weil er eher eine Bedrohung ist für Europa. Und mir ist da immer das Bild von Deutschland so im Hintergrund, dass wir in der Geschichte gelernt haben, ne? Deutschland war bis 1750 ja auch keine Nation, sondern es war ein Verbund von einzelnen regionalen Mächten, Bayern, Sachsen, natürlich Preußen, Stadtstaaten, die Hanse, das erst 1750 dann sich zur Nation entwickelt hat. Und das hat damit zu tun, dass es eine Bedrohungslage gab. Mhm. Und es war Napoleon. Mhm. Es war damals schon Napoleon III. Aber dadurch, dass Napoleon gezeigt hat, dass diese Einzelstaaten eigentlich machtlos sind gegen eine Nation, hat sich damals die deutsche Nation gebildet und auch die italienische übrigens. Und einen ähnlichen Effekt kann auch Trump auf Europa haben, wenn er noch länger im Amt bleibt.
Das heißt, sehen Sie, dass Europa sich dadurch auch neu formiert im Sinne von auch mehr zusammenrückt?
Ja, ich glaube schon. Europa kann sich damit emanzipieren. Man sieht auch die ersten Schritte. Wir sind militärisch sehr viel näher zusammengerückt. Auch England, UK nähert sich wieder Zentraleuropa an. Wir müssen gemeinsame Fronten aufbauen, weil jedem klar ist, dass Deutschland alleine weder gegen China noch gegen die USA irgendein Gewicht haben. Und von daher dieser äußere Druck, der hilft, auch der wirtschaftliche Druck. Ne? Ich glaube schon, dass wir jetzt über ernsthafte Reformen in Europa diskutieren, insbesondere den Markt wirklich zu einem paneuropäischen Markt zu machen. Und von daher kann man eben Trump auch was Positives abgewinnen.
Und trotzdem beeinflusst er natürlich auch zum Beispiel die Zölle. Was hat das für eine Auswirkung, die wir vielleicht gar nicht so umreißen können, aber eben auch für die Wirtschaft und aus Ihrer auch Top-Manager-Innensicht?
Ja, jetzt muss man jetzt auch, er kommt ja mit sehr hohen Forderungen, die dann relativiert werden. Den Handel mit China hat er jetzt nicht maßgeblich noch beeinflusst. Ne? Der besteht weiterhin, USA, China hat sich ein bisschen verschoben in andere Segmente. Aber er hat sich dann ja auch gemäßigt. Für die Automobilhersteller weltweit ist fast die gleiche Bedingung für Europa wie für Korea, für Japan. Also der Wettbewerb hat sich damit nicht großartig verschoben. Und ich glaube, dass die meisten Hersteller damit zurechtkommen werden. Für Einzelne, die nur exportiert haben nach USA, ist es mit Sicherheit eine große Herausforderung. Aber in Summe hat die Automobilindustrie immer mit Importzöllen zu tun gehabt, weil dieses Produkt Automobil so attraktiv ist für jede Volkswirtschaft, dass jede Volkswirtschaft versucht, diese Fertigung zu bekommen, ins Land zu bekommen. Das macht man mit Zöllen und dann mit Abkommen. Und ich bin 35 Jahre in der Automobilindustrie und das war immer so. Und wahrscheinlich wird es immer so sein.
Aber war es wirklich immer so? Weil der Eindruck ist schon, dass es für die Automobilindustrie gerade schwer ist.
Ja, in der Geschwindigkeit, die diese Änderungen kommen, mit Sicherheit ist es schwieriger. Aber die Welt des Automobils war immer eine produktionistische. In Amerika, das war immer noch der größte offene Markt, bis auf die großen Pickup-Trucks. Die konnten sie nicht, es geht zurück auf die 60er Jahre mit einer sogenannten Chicken Tax, die konnten sie eben nur in Amerika für Amerika bauen. Und der Rest der Welt war immer geschützt durch hohe Importzölle. Indien 200%, Lateinamerika 100%, China bis vor wenigen Jahren noch mit über 100%. Also die produktionistischen Maßnahmen dann auch nicht monetär nach Japan über technische Regularien, das ist nichts Neues für die Autoindustrie. Die Geschwindigkeit der Ankündigungen, Änderungen, Relativierungen, das stellt sicher eine Herausforderung dar, weil natürlich die Investitionszyklen in der Automobilindustrie sind langfristig. Mhm. Man investiert für 40 Jahre. Und wenn wir alle halbes Jahr ein neues Zollregime haben, ist es schwierig, sich darauf einzustellen. Ja.
Absolut.
Aber die Unternehmen, die da vorher schon robust aufgestellt waren, ne, es sind viele Deutsche, ja, auch BMW mit großen Fertigungen in den USA, die werden damit zurückkommen.
Jetzt muss man sagen, dass es ja neue Herausforderungen sind. Und Sie sagen auch in dieser Geschwindigkeit, wie Dinge plötzlich entschieden werden und dann doch nicht und dann doch wieder enorme Summen genannt werden. Ist das etwas, weil das ist auch ein Gefühl, sage ich jetzt mal, dass viele das dachten, das ist hier eine Ausnahmesituation. Jetzt auch gerade mit einem Trump, auch dass er zum zweiten Mal dann diese Position bekommen hat als Präsident. Oder ist das ist das unsere neue normale Welt? Wie sehen Sie das?
Ja, solange Trump da ist, ich glaube schon, dass Trump da ein Faktor, das ist ja auch ein Kalkül ist von ihm. Ne? Er sagt, der Unberechenbarkeit ist wichtig. Ich glaube schon, dass das ein Faktor ist. Und wenn es eine Zeit nach Trump gibt, vielleicht dann wird sich das wahrscheinlich schon wieder relativieren, weil der Mensch tendiert natürlich schon zu langfristigen Wirtschaftsbeziehungen, auch persönlichen Beziehungen. Man will sich auf Leute verlassen können, aber man will eigentlich diese Unberechenbarkeit nicht. Ich glaube, das ist schon ein Trump-Effekt. Ob das wieder zurückgeht, kann man nicht sagen, weil es ist ja, wir projizieren sehr stark auf Trump, aber es ist ja in der Tat die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung, die diese Politik schon will, ne? Diesen Fokus auf Amerika, auch dieses aggressive Auftreten gegenüber dem Rest der Welt, das findet ja große Unterstützung. Es ist also nicht mit Trump, wenn er den ginge, vorbei, glaube ich.
Unberechenbarkeit, das steht so ein bisschen im Gegensatz zu dem, wofür Sie stehen, finde ich. Weil Sie sagen auch, Sie möchten eine Ordnung. Sie stehen auch für die Ordnung. Sie stehen auch dafür, dass Sie Dinge einordnen. Wie ordnen Sie denn gerade die aktuelle Wirtschaft ein, wenn wir auch in die nächsten Jahre in eine nähere Zukunft schauen? Was bedeutet das auch für Globalisierung?
Ich glaube, dass wir jetzt aus der deutschen Perspektive immer noch zu sehr auf unsere, ich will nicht sagen Herausforderungen, aber auf das gucken, was nicht funktioniert. Na, wir haben, wahrscheinlich haben Sie auch gelesen, vom Gabor Steinbach dieses Buch des Systemversagens, ne, wo er analysiert, historisch analysiert, warum in Deutschland nichts funktionieren kann. Ne? Und er geht dabei zurück auf Adenauer, der die falsche Rentenreform, auf den Föderalismus, auf das, was außenrum um uns passiert, auf das Erstarken Chinas. Und ich finde, es reicht jetzt auch mit der Analyse. Ne? Jetzt besinnen wir uns bitte auf das, was zu tun ist. Und da ist viel zu tun. Und dann bitte nicht nur auf den Kanzler schauen, was der denn tun müsste, sondern jeder kann was tun. Und es sind Probleme, die bewältigbar sind, wenn man sie sich vornimmt. Und was in unserer Diskussion oft zu kurz kommt, ist, dass die meisten Probleme, die wir diskutieren, in anderen Ländern genauso groß sind oder größer. China hat ein gravierendes Problem der Überalterung der Bevölkerung, hat ein großes Problem der Jugendarbeitslosigkeit, hat ein Wachstumsproblem, hat Immobilienblasen in einer Größe, die für uns unvorstellbar sind. 100 Millionen Wohnungen wurden zu viel investiert und stehen leer. Man weiß nicht, was man damit tun soll. Infrastruktur. Und ganz egal, wo Sie hingucken, gucken Sie nach USA. Möchten Sie in USA leben heute? Viele nicht mehr. Also USA ist zum Auswanderungsland geworden. Dort partizipieren nur vielleicht 10% der Bevölkerung wirklich vom Wachstum. Und die anderen gehen dabei leer aus. Also es ist so, dass wir unsere Probleme, glaube ich, sehr gut verinnerlicht verstanden haben. Aber die Welt um uns herum ist auch voller Probleme und da haben wir immer noch Stärken. Und ich finde, wir sollten jetzt mal die Themen angehen hier, eins nach dem anderen, die Bahn reparieren, das kann man alles reparieren. Dann kann Deutschland in Europa und mit Europa, ne? Deutschland nicht alleine, aber Deutschland in einem gestärkten Europa hat aus meiner Sicht eine großartige Zukunft.
Dafür brauchst du aber auch wahnsinnig viel Geld. Jetzt haben Sie schon gesagt, also Wirtschaftsvolumen ist auch in Deutschland eher gering, das Wachstum. Und gerade wenn es auch darum geht, wenn wir uns angucken, das alles wird teurer. Wir haben die Energiepreise, wir haben die Spritpreise, wenn man in den Supermarkt geht, Lebensmittel. Wo sind die Chancen?
Ja, nun gut, wir hatten natürlich jetzt über 2-3 Jahrzehnte fast keine Inflation, fast deflationäre Effekte und sind es nicht mehr gewohnt. Ich bin schon ein bisschen älter, kann mich an die 70er Jahre erinnern.
Wie war's
da? Da hatten wir auch 6-7% Inflation. Ja. Die Bankzinsen waren bei 10-12%. Das wurde dann, die Wirtschaft kam dann wieder in Wachstum. Also solche Zyklen hat es immer gegeben und die sind schon bewältigbar. Und wir sprechen ja nicht von einer Hyperinflation, wie wir es in Lateinamerika in vielen Ländern sehen. Aber natürlich ist Inflation ein großes Problem. Jetzt darf man aber nicht sich davor dazu verleiten lassen, dann alles wegzusubventionieren, weil das ist ja zum Teil der Markt. Ich fand jetzt die Maßnahmen, den Benzinpreis zu subventionieren, ist in einigen Ländern passiert. Das ist nicht hilfreich, weil natürlich, was wir eigentlich wollen, ist der Wandel weg von der fossilen in die elektrifizierte Welt. Und die ist günstiger. Mhm. Ja? Diese neue elektrische Welt, das wird bei uns häufig stilisiert, ist eine große Herausforderung. Ja, die bedarf hoher Investitionen, aber danach wird alles günstiger. Autofahren, die Autofahrer, die jetzt elektrisch fahren, die kriegen das nicht mit, was beim Benzinpreis passiert. Ja, weil der Strom ist ja auch nicht teurer geworden. Und auch perspektivisch wird Strom immer günstiger, je mehr Erneuerbare wir im Netz haben. Also es gibt viele Trends, die eigentlich davon, die mir sagen, eigentlich ist diese Inflation jetzt ein temporärer Schock, müsste aber zurückgehen. Dazu gehört Energiepreis, der Zubau an neuer Energie. Im letzten Jahr war zu 90% weltweit Solar. Solarstrom ist unglaublich günstig. Mhm. Sie können Solarstrom produzieren, Sie in Deutschland heute für 3 Cent die Kilowattstunde. Und indem noch mehr Solar zugebaut wird, weltweit wird Energie günstiger. Öl wird auch günstiger werden, weil wir den Peak-Oil-Punkt in den großen Verbrauchern überschritten haben. China ist drüber. Da ging sogar jetzt auch die Verwendung von Kohle erstmals im letzten Jahr zurück. Indien sogar auch rückgängige Kohleabsätze, weil die Erneuerbaren so viel Anteil gewinnen und weil sie so günstig sind. Das wird dazu führen, dass Energie günstiger wird und damit wird auch wieder, Öl ist ja noch in Unmengen vorhanden, wird wahrscheinlich auch wieder zurückgehen.
Und wann spüren wir das, dass es alles günstiger wird?
Ja, mein Gott, es ist natürlich in so einer Krise gibt es natürlich auch so einen Effekt, wo die Unternehmen sagen, naja, jetzt erhöhen wir mal die Preise, ne? und nehmen das mit. Das hat schon eine Hysterese. Aber dann muss man eben konsequent umsteuern, konsequent auf Erneuerbare setzen, die den Erneuerbaren zum Durchbruch helfen. Man braucht Speicher, Stationärspeicher dafür. Und dann ist diese neue Welt elektrisch, Solarenergie, Windenergie, ist eine sehr viel lebenswertere Welt und eine sehr viel günstigere. Auch die Autos werden günstiger, ne? Weil dieser Preispunkt, wo Verbrenner günstiger waren, der ist in China längst vorbei. In China sind die günstigsten Autos mittlerweile Elektroautos. Der Preisverfall der Batterien geht rapide voran. Der Strom, wenn Sie heute zu Hause eine Solaranlage haben, produzieren Sie den Strom für maximal 5 Cent die Kilowattstunde. Ein Auto braucht 20 Kilowattstunden für 100 Kilometer. Das heißt, Sie fahren für einen Euro 100 Kilometer. Das ist ein Zehntel von dem, was Sie an Benzin oder Diesel dafür zahlen. Also von daher bin ich schon der Meinung, wenn man konsequent umsteuert jetzt, wird es wieder günstiger für alle.
Und über welchen Zeitraum reden wir dann jetzt?
Ja, wir haben jetzt, ich glaube zuletzt waren es 30% Elektrofahrzeuge neu. Wir brauchen dann natürlich Elektrofahrzeuge auch im Gebrauchtmarkt und so. Das wird sicherlich 5-6 Jahre dauern, wobei jetzt die Energiewende in der Stromerzeugung ging relativ schnell. Sie sehen weiterhin hohen Solarzubau, weil es einfach wirtschaftlich die bessere Alternative ist. Deswegen ist es auch unverständlich für manche, was unsere Energiepolitik-Vorgaben sind, eben da jetzt nochmal stärker in Gaskraftwerke zu investieren.
Jetzt reden wir über die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands, aber auch Europas. Und Sie, ich merke das auch, Sie sind sehr dabei zu sagen, es gibt viele Chancen. Ja. Wir dürfen nicht nur auf die negativen Seiten schauen. Wo sind denn die größten Chancen in Europa?
Ich glaube schon, dass dieser Umbruch, der jetzt stattfindet, gerade Neugründungen hilft, Startups. Wir haben eine Startup-Szene mittlerweile in Deutschland, TU München allen voran, die zu meiner Zeit, als ich studiert habe, unvorstellbar war. Ich habe auch da studiert, aber es war undenkbar, dass da ein Prozentsatz der Absolventen Unternehmer werden, dass die finanziert werden. Da ist viel gelungen in den letzten Jahren. Ich glaube auch, dass es eine Zeit ist, in der gerade die kleineren Unternehmen, der Mittelstand, die Privatunternehmen, auch jetzt in den Fonds vielleicht die Small Mid-Caps, die ja starke Weltmarktpositionen haben überwiegend, dass die in dieser Zeit reüssieren können, weil sie sich schneller anpassen als die großen Konzerne. Man sieht es, die großen, den größten Wertverfall haben wir momentan in Deutschland bei SAP, unserem technologischen Aushängeschild. Da ist mehr Wert verloren gegangen als bei VW, seit ich weg bin. Und das sind schon die Dinge, die einerseits natürlich die neuen Risiken zeigen, aber auch zeigen, da gibt es ja wohl Unternehmen, die diese Lücke füllen werden. Ja.
Und mal abgesehen von Startups, von Unternehmertum, Menschen...
Ich würde schon ausweiten. Ich habe ja gesagt, also es ist schon auch der typische deutsche Mittelstand, das mittelgroße Kleinunternehmen, das inhabergeführte Unternehmen, das Familienunternehmen, das eigentlich Vorteile haben sollte in einer sich rasch bewegenden Welt. Weil die Konzerne sind schon starrer und schwerer umzusteuern.
Ja, und es gibt ja auch viele Menschen, die wollen ja auch investieren. Also die wollen ja auch in Unternehmen logischerweise investieren. Und was da vielleicht schlau wäre, wie man das, wie man sich da auch gut aufstellt als Anleger und Anlegerin, darüber sprechen wir jetzt mit unserem Experten von Union Investment. Herr Werning, willkommen hier bei uns in der Runde, Leiter von ESG Capital Markets und Stewardship bei Union Investment. Es wird jetzt natürlich sehr spannend sein, zu hören, wie Anleger, Anlegerinnen am besten reagieren in diesem gerade Kapitalmarkt, wo ja viel Bewegung drin ist. Wenn Sie Herrn Dies so zuhören, mit der ganzen Transformation, und Herr Dies spricht ja viel, aber auch von Chancen. Sehen Sie das ähnlich zum Anlegen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich sehe das ähnlich und ich sehe das wie Herrn Dies. Ich glaube, das, was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass Herr Dies als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Volkswagen über die Energiewende spricht, über Elektrifizierung und über die Krisen, die wir gerade sehen. Und das ist das Paradoxe, glaube ich, was wir auch gerade in der Medienlandschaft wahrnehmen, ist, dass wir von Kriegen hören, wo es sehr, sehr viel um Konflikte geht. Dann hören wir Transformation, dann hören wir grüne Energiewende. Und gefühlt nimmt man nur Krisen wahr. Und das ist das ganz, ganz Wichtige auch für Anleger zu verstehen, dass das viele Chancen birgt. Weil immer dann, wenn es Verlierer gibt, auch auf Unternehmensseite, in Industrien, dann entstehen ganz natürlich in diesem Spiel auch Gewinner. Und darum geht es bei uns, dass wir diese Gewinner möglichst frühzeitig auch identifizieren, investierbar machen in unseren Fonds, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Und ich glaube, das Paradoxeste, was Herr Dies gerade auch gesagt hat, ist, dass wir fast schon Donald Trump-Fans sind. Und das mag zynisch klingen, aber Donald Trump hat in den letzten 10 Wochen mit dem Iran-Krieg für den europäischen Klimaschutz und für das europäische Zusammengehörigkeitsgefühl mehr getan als 10 Jahre Klimaschutz seit Paris-Abkommen. Und warum sage ich das? Wir sehen einen Solarboom, wir sehen einen Elektrifizierungsboom. Wir sehen eigentlich all die Themen, die wir uns vor 5 Jahren während des Hypes um Nachhaltigkeit gewünscht hätten, die werden heute Realität. Und nicht, weil wir das aus Gutmenschentum genau so tun, sondern weil es einfach wirtschaftlich Sinn macht. Das ist genau das, was Herr Dies beschreibt, ist, dass der Kapitalmarkt genau das jetzt gerade spielt. Wir wollen die Unabhängigkeit in Europa fördern, wir wollen die Unabhängigkeit von fossilen Energieformen fördern und wir sehen, dass das alles wirtschaftlich Sinn macht. Das heißt, es ist genau das Traumszenario eigentlich eingetreten, was wir uns vor 5 Jahren gewünscht hätten, auch wenn wir uns den Iran-Krieg natürlich nicht wünschen und auch hoffen, dass der bald beendet ist.
Ja, und auch genau nach Ihren Worten, wenn man sagt, Europa rückt jetzt näher zusammen, auch durch Donald Trump. Was bedeutet das denn auch für Anlagestrategien aktuell?
Ja, dass der Fokus ein Stück weggeht von rein Nordamerika hin zu europäischen Anlagen. Wir haben oft von einem sicheren Hafen in den USA gesprochen. Da müssen wir drüber nachdenken, ob das genau noch so ist unter Donald Trump. Was wir sehen, ist, dass immer mehr Kapital auch nach Europa fließt. Ich glaube, wir müssen uns ganz selbstbewusst darüber im Klaren werden, welche Innovationskraft Europa trägt. Europa als Gebilde hat über 400 Millionen Einwohner, USA sind 320, wie Sie im Vorgespräch gesagt haben, Herr Dies. Das heißt, Europa kann unglaublich viel erreichen, wenn wir weggehen von dieser Einzelstaatenlogik hin zu einer europäischen Idee zum einen und zum anderen uns auch gerade am Kapitalmarkt bewusst werden, welche Innovationskraft wir tragen. Erinnern wir uns zurück an die letzte Krise, Covid-Krise. Wir haben innerhalb von 18 Monaten einen Impfstoff gegen Corona entwickelt. Das heißt, manchmal geraten auch so ein bisschen die Erfolge der Vergangenheit in Vergessenheit. Das soll nicht außen vor halten, dass wir gerade in der Automobilindustrie in einer riesigen Transformation stecken und dass das gerade für einen Automobilstandort wie Deutschland eine Riesenherausforderung ist. Gleichzeitig ist es aber auch eine Chance. Ich glaube, dass Deutschland und gerade auch BMW, Volkswagen, Mercedes das deutlich besser machen als alle anderen Automobilhersteller der Welt. Schauen wir uns Ford an. Die haben sich gerade in den USA dazu entschieden, glaube ich, 19 Milliarden abzuschreiben und sich komplett aus der Elektromobilität zurückzuziehen. Das ist der einzige Markt, der gerade noch wächst. Verbrenner ist rückläufig, den wird es auch immer noch geben. Aber EVs, die wachsen und die wachsen auch, weil wir uns elektrifizieren.
Und jetzt gucken wir mal aufs Portfolio. Wenn wir eigentlich darüber sprechen, auch über Fonds, wir gucken ja schon häufig auch in die USA. Wie sollte man sich denn jetzt vielleicht auch aufstellen, gerade wenn wir über den europäischen Kapitalmarkt sprechen?
Im Portfolio-Kontext ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Ruhe behält in solchen Krisen, dass man versucht, die Gewinner zu identifizieren. Ich bin da die Ruhe in Person, weil wir einfach über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Portfolio-Management haben, die ganz in Ruhe sich den Kapitalmarkt anschauen und langfristige Anlageentscheidungen treffen. Und wir wollen die Gewinner von morgen identifizieren, haben ein eigenes Transformationsrating entwickelt, wo wir uns die CapEx-Struktur der Unternehmen anschauen, uns anschauen, wohin gehen eigentlich die Ziele, um dann auch wirklich die Gewinner zu haben. Wir führen intensive Gespräche mit den Unternehmen. Ich komme jetzt gerade aus einem Aufsichtsratsgespräch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden eines großen deutschen DAX-Konzerns in der Automobilindustrie, der in einem Gespräch gesagt hat, sie stehen vor sehr, sehr schwierigen Entscheidungen. Und das ist ein wörtwörtliches Zitat, wir müssen uns transformieren, sonst werden wir transformiert. Und das, was der Kern dieser Aussage ist, ist, besser man stößt diese Transformation selbst an, als dass sie durch externe Schocks ausgelöst wird. Weil dann ist man besser positioniert, dann ist man widerstandsfähiger und dann ist man auch resilienter.
Jetzt haben Sie schon von den sogenannten Transformationsgewinnern gesprochen. Wie finden Sie die? Woran erkennen Sie die?
Die erkennen wir natürlich durch eine wirklich sehr detaillierte Analyse, durch die Gespräche auch mit dem Top-Management der Unternehmen. Wir führen pro Jahr etwa 5000 Gespräche mit Top-Managements, früher auch mit Herrn Dies, mit den Aufsichtsräten. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, wo ist die Strategie, wie tickt das Management, wohin geht die Reise bei dem Unternehmen, und müssen sehr, sehr genau hinschauen, weil natürlich ganz oft viel gesagt wird. Wenige Unternehmen würden uns im Gespräch sagen, wir sind übrigens Transformationsgewinner, wenn sie eigentlich der Verlierer sind. Das würde kein Unternehmen dieser Welt sagen. Das heißt, wir müssen wirklich sehr, sehr kritisch sein. Ich glaube, das, was es immer ganz, ganz gut abbildet, ist die Bedeutung der Gespräche, ist das Gespräch mit RWE. Auch ein DAX-Konzern, sehr, sehr wichtiger Energieanbieter in Deutschland. Eines meiner ersten persönlichen Gespräche bei Union Investment, ich bin seit 10 Jahren dabei, war mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne, wo wir 2016 nach einem CO2-Ziel gefragt haben. Und er uns nicht als Ökoterroristen beschimpft hat, aber durchaus ungehalten darauf reagiert hat, warum wir denn RWE damals noch sehr, sehr stark in der Braunkohle aktiv nach CO2-Zielen fragen. Und heute 2026, Herr Dies, Sie kennen Herrn Kreber, wenn man Herrn Kreber zuhört, dann ist das ein absoluter Kulturwandel. Herr Kreber spricht davon, dass der Klimawandel die größte Herausforderung für RWE ist. Und RWE sitzt komplett auf erneuerbare Energien. Natürlich immer noch mit einem kleinen Teil in der Kohle. Aber RWE ist auf dem Weg, der größte Anbieter erneuerbarer Energien in Europa zu werden. Das heißt, da sieht man die Transformation und da versuchen wir als Investor natürlich möglichst frühzeitig genau diesen Weg zu identifizieren, weil der Kapitalmarkt das honoriert. Und das ist genau der Punkt, wenn Transformation am Kapitalmarkt aktiv ist, dann ist das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Informationspunkt für uns.
Ja, Sie hören viel, Sie sprechen mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Wie erkennen Sie solche sogenannten Transformationsgewinner?
Ja, das ist eine sehr weit gefasste Frage. Vielleicht an einem Beispiel. Wir sind einer, ich bin Aufsichtsratsvorsitzender von Infineon, wir sind einer. Wir sind ganz klar, wir sind Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern. Leistungshalbleiter gehen in Wind, Onshore, Offshore, Solaranlagen, Elektroautos. Wir können an einem Elektroauto können wir etwa den doppelten Umsatz erzielen wie an einem Verbrenner. Und wir haben diese Technologie der Leistungshalbleiter, die weltweit eingesetzt wird, kultiviert über die letzten 20, 30 Jahre, vielleicht im gewissen Vorgriff, dass das stattfinden wird. Wir glauben an Elektrifizierung und natürlich sind wir ein Gewinner jetzt, weil es immer offensichtlicher wird, dass es einfach die bessere, die günstigere Technik ist. Viel davon in China, weil China Vorreiter ist in vielen Dingen. So, wie identifiziert man das? Ich habe großen Respekt vor dem amtierenden Vorstand und Herrn Hannebeck. Die haben das früh erkannt. Die haben das früh erkannt in physikalischen Überlegungen. Man schaut sich Kostenkurven an. Ne? Solar wird immer günstiger. Die technische Lernkurve ist eine Kostenreduzierung mit jeweils bei einer Verdoppelung des kumulierten Volumens von etwa 25%, und das geht jetzt seit 10 Jahren, als die Solarindustrie noch hier in Deutschland war, kostete das Watt Peak etwa 2 Euro. Wir haben das dann aufgegeben und jetzt kostet das Watt Peak 8 Cent, also diese Kostenreduzierung. Und als technisches Unternehmen blickt man da drauf und sagt, wie geht es, wie weit kommt es noch, wann wird's wettbewerbsfähig gegenüber Atomstrom, Gas und so. Und dann kommt man einfach zu dem Schluss, die Welt wird elektrisch. Mhm. Diese Zeit der fossilen Energien ist vorbei, nicht weil wir die Welt retten wollen. Und deswegen macht es ja auch nicht China, sondern weil wir die günstigste Energie produzieren wollen. Und man kann da mit einem guten Strategieteam, kann man da drauf blicken. Und das Team bei Infineon hat diese Trends schnell erkannt, übrigens jetzt auch dieses Thema Datenzentren. Wir sind der führend bei der Energieversorgung von Datenzentren. Wir haben die effizienteste Energieversorgung. Und wir waren wahrscheinlich mit die Ersten, die erkannt haben, dass der Engpass für KI die Leistungsversorgung sein wird. Dieser immensen, man misst ja jetzt Rechenleistung nicht mehr in Compute Power, sondern in Kilowatt verbrauchten Strom. Und das haben wir früh erkannt, haben da ein Team drauf. Gleiches machen wir jetzt übrigens bei humanoiden Robotern. Humanoide Roboter kommen uns sehr nahe, weil sie sehr vergleichbar sind mit der Architektur von dem Auto. Viel Sensorinformation, die verarbeitet werden muss, zentral. Und wir haben dafür fast alle Komponenten. Und deswegen engagieren wir uns jetzt stark, wissend, dass das vor 2030 oder so kein richtiger Markt wird. Aber wir positionieren uns heute. Also ich glaube schon, dass man, wenn Sie auf diese Unternehmen zugehen, sicherlich fragen werden, wie sieht es da den Trend, wann kommt das, wann wird es ein wirtschaftlicher Durchbruch? Und da kann man, wenn man gute Teams hat, kann man da analytisch sehr viel ableiten und daran erkennt man das. Und sagen wir, das Gegenteil erkennt man an Leuten, die einfach sagen, und diese Technologie und der Verbrenner oder die Gasturbine, die bleibt noch so lang, weil da bin ich immer, das sind dann häufig Argumentationsketten, die halten eine gewisse Zeit, aber der Physik und dem wirtschaftlichen Fortschritt können sie nicht entkommen. Ja, also und deswegen kann so ein Trump auch die Energiewende vielleicht ein bisschen verzögern, aber aufhalten wird er sie nicht.
Also die Welt wird elektrisch, sagen Sie ganz klar. Merken Sie das in Anlagestrategien? Also wenn Anleger und Anlegerinnen jetzt zu Ihnen kommen, gibt es einen Unterschied? Also als vor, sagen wir mal, 2-3 Jahren noch?
Ja, ich glaube, den Unterschied hat Herr Dies ganz richtig beschrieben, dass vor 3 oder auch 5 Jahren ging es beim Thema Nachhaltigkeit und Elektrifizierung ganz viel um Gutmenschentum, wir wollen die Welt retten. Und das, was wir heute sehen, ist natürlich, dass das auch noch vorhanden ist, aber wir sehen das erste Mal, dass das alles ökonomisch sehr, sehr viel mehr Sinn macht, weil es einfach günstiger ist. Also Stichwort Solar ist die günstigste Energieform, die wir haben. Das hätten wir uns vor 5, vor 10 Jahren komplett gehofft und erträumt und heute ist es Realität. Das heißt, wir sehen da ein großes Interesse, nicht aus einem ethischen Charakter heraus, sondern einfach aus einem rein ökonomischen Interesse, weil man natürlich die Gewinner der nächsten 10 Jahre auch identifizieren möchte. Und das sind dann die Unternehmen, die positiv genau darauf auch einzahlen.
Am schönsten ist ja, wenn sogar beides gleichzeitig geht, wenn man profitiert und ein ethisches Interesse auch noch dahinter steht. Wie würden Sie sagen, verändert sich auch gerade, vielleicht auch, wenn wir mal so leicht in die Zukunft gucken, in den nächsten 5 Jahren, so ein Anlagestrategieverhalten, worauf sollte man sich auch einstellen jetzt?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man es kontinuierlich macht. Das größte Problem, glaube ich, bei der Kapitalanlage ist, wenn man sagt, man steckt alles auf einmal zum gleichen Zeitpunkt in ein Unternehmen, sondern man sollte möglichst breit diversifiziert sein, idealerweise über einen Sparplan, um die verschiedenen Marktphasen auch ausgleichen zu können. Und dann kommt es einfach von der Kundenpräferenz auch ab. Wofür will ich anlegen? Wofür will ich sparen? Will ich wie Herr Dies ein Startup gründen und brauche das Geld möglichst bald? Oder geht es eher um die Altersvorsorge? Das sind verschiedene Fragen, die zu stellen sind. Aber ich glaube, eine Sache ist heute ganz klar herausgekommen. Die Gewinner der Zukunft sind genau die Unternehmen, die auf eine nachhaltige Welt einzahlen, die auf Transformation einzahlen, positiv, und die nach Möglichkeit nicht Nokia heißen, wo wir irgendeinen Moment verpassen, uns dann auch selbst zu transformieren.
Und um es mal ganz klar festzuhalten, worauf sollte man sich jetzt wirklich im Umbruch einstellen und worauf sollte man seinen Fokus richten?
Ich glaube, gerade im Umbruch gibt es unglaublich viele Chancen, weil es Gewinner gibt. Und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, über wirklich auch eine gute Kapitalanlage nachzudenken.
Dann habe ich jetzt abschließend noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel für Sie beide. Herr Dies, ich starte mal mit Ihnen. Bargeld im Safe oder Krypto im Wallet? Was sagen Sie?
Oh, über Krypto diskutiere ich die ganze Zeit mit meinem Sohn, weil ja. ich kann dem schon was abgewinnen, insbesondere aus der deutschen Perspektive vielleicht nicht so viel, aber global gibt es ja wahnsinnig viele Märkte, die unter hohem Inflationsdruck stehen. Ne? Und da ein Zahlungsmittel zu haben, das erstmal nicht inflationiert, sondern vielleicht sogar zwar eine hohe Volatilität hat, aber eben per se jetzt mal nicht inflationiert, ist einfach schon was dazu führen kann, wenn man es regulatorisch akzeptiert. Und der Trend war ja da, dass es immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also ich habe immer, wir haben nichts investiert in Krypto.
Ihr Sohn noch nicht?
Nein, ja, der hatte der schon. Und der schon, aber ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen mehr investieren, ja. Aber wir konnten uns nicht einigen, weil das ist ja für uns auch, ich bin jetzt auch kein Spezialist, ist der Markt auch sehr unübersichtlich. Ja. Ne? Die Produkte sind sehr unübersichtlich. Da bräuchte ich vielleicht ein bisschen Rat, wenn wir vielleicht die Chance nutzen, wenn wir noch ein bisschen reden können. Aber ich finde es schon ein Thema, das man haben sollte. Wir haben auch ein bisschen Bargeld, weil ich auch damit rechne, dass wir einfach noch mehr Chancen sehen werden. Ne? Und da sind wir auch, in der Familie gibt es eine Diskussion. Mhm. Aber ich glaube schon, dass wir auch Chancen sehen werden. Ich bin auch in ein Startup, das in dem KI-Umfeld tätig ist, investiert. Und da brauche ich dann das Geld. Das war auch die 10.000 Euro.
Ja. Wo wir drüber gesprochen haben. Wie sieht es bei Ihnen aus? Bargeld im Safe oder Krypto im Wallet?
Ich glaube, hat beides seine Daseinsberechtigung, gerade Krypto als Beimischung. Bei mir persönlich sind es eher die Fonds mit Nachhaltigkeitsstrategie.
Mhm. Sehr gut. Geld parken oder investieren?
Ja, so wie gesagt, also ein bisschen was zur Seite legen, weil ich glaube, es gibt Chancen, die man dann nur nutzen kann, wenn man ein bisschen flüssig ist. Aber überwiegend investieren. Ja, in meinem Fall dann auch in Themen oder Projekte, wo ich leidenschaftlich dahinter stehe. Ich möchte das Geld so ausgeben, dass ich auch persönliche Genugtuung empfinde. Mhm.
Ja. Und wann?
Aber das ist vielleicht als Investor gar nicht das richtige Kriterium, ne? weil man braucht da, glaube ich, schon rationalere Gründe. Aber bei mir spielt es auch eine Rolle. Ich muss das auch mögen, in was ich investiere.
Ja. Also persönliche Genugtuung durch die Leidenschaft oder auch dadurch, dass es dann erfolgreich
wird? Ja, beides. Also ich sage mal, ich bin jetzt nicht der typische rationale Investor, der wahrscheinlich viel erfolgreicher ist als ich in meinem Portfolio, weil ich eben nicht rational genug drauf gucke oder vielleicht auch den. Ich bin auch in ein paar Fonds, die mir das dann abnehmen.
Ja. Herr Wenning, wie ist es bei Ihnen? Geld parken oder investieren?
Investieren. Ich glaube, ich wäre falsch beschäftigt, wenn ich eine andere Antwort gebe.
Herr Dies, Work-Life-Balance oder Frührente?
Ja, das ist auch ein sehr breites Thema. Ich finde, wir haben diese Rentendiskussion, die steht uns ja auch noch bevor. Ne? Wir werden die Rentensysteme so nicht finanzieren können. Ich bin jetzt in einer Altersklasse, wo einige meiner Kollegen schon nur noch Golf spielen, ja, und andere arbeiten sehr viel. Ich arbeite auch gerne noch. Ich muss jetzt auch sagen, man lernt im Leben auch, dass es einfach Leute gibt, die wahnsinnig gern arbeiten. Mhm. Und die lassen dann auch nicht los und die machen auch weiter. Und die sollte man auch lassen. Mhm. Ja? Und es gibt Leute, die einfach müde sind nach 40 Jahren und sagen, Mensch, nee, und jetzt reicht's. Und sich dann, man sollte in der Gesellschaft diese Flexibilität akzeptieren. Aber ich finde schon, wir sollten ein paar mehr Incentives setzen, dass die Leute länger arbeiten, weil das der Gesellschaft in Summe gut tut. Die Leute sind zufriedener, die haben übrigens auch eine höhere Lebenserwartung. Mhm. Ne? Gerade bei diesen Frühverrentungen, so hat man gerade bei Männern ein sehr hohes Sterblichkeitsrisiko in den ersten 2-3 Jahren nach der Verrentung. Ich würde jedem empfehlen, sucht euch noch eine ordentliche Aufgabe, macht's weiter. Die meisten in meinem Bekanntenkreis machen das und ich finde es gut, vor allem in einer Gesellschaft, die wie unsere ein starkes Alterungsproblem hat. Wir brauchen mehr Leute, die noch arbeiten. Und es ist ja künstlich, ne, diese Altersgrenze mit 60 oder 70. Mein Vater war sicherlich mit 65 Rentenbedürfnis bedürftig, aber ich bin es nicht. Ne? Also das hat sich einfach auch gewandelt, weil die Arbeit nicht mehr so anstrengend ist wie früher. Vielleicht psychisch anstrengender, aber körperlich eben nicht mehr. Und diese fixen Grenzen, finde ich, sollte man überdenken. Man sieht ja auch in anderen Ländern, in den USA wird bis ins hohe Alter gearbeitet, in Japan zum Teil auch.
Ja, es gibt ja die sogenannten Blue Spots, ne? Wo dann immer noch auch weitergearbeitet wird. Und dann merkt man auch, dass die mentale Gesundheit teilweise
ich finde, Arbeit ist ja nichts Schlimmes, finde ich. Wenn es die richtige ist, wenn es einem erfüllt, wenn es einem Freude macht.
Und wenn es möglich ist. Ne?
Oder?
Wie ist es bei Ihnen? Work-Life-Balance oder Frührente?
Ich habe mir gerade vorgestellt.
Ein paar Jahre hätten Sie ja auch noch.
Ich sehe älter aus, als ich bin. Ich habe mir ja dies gerade eher vorgestellt. Sie in Frührente will ich mir nicht vorstellen. Das heißt, wir sehen so einen Ticken
die
daran.
Die Familie auch nicht.
Ne? Nein, und wir die Familie, vielleicht die Familie nicht. Aber ich glaube, wir profitieren sehr davon, wie wir bei Herr Dies sehen, dass wir die Kompetenzen auch gerade, wenn man dann aus dem Hauptberuf raus ist, noch weiter für die Wirtschaft nutzt. Also da sehe ich keinen Punkt. Ich persönlich bin gerade, ich würde sagen, Work-Kind-Balance, um die Kinder zu balancieren noch.
Finanzplaner, App oder Excel?
Ja, App mittlerweile alles. Da ist schon viel passiert. Da gibt es wahrscheinlich jetzt auch nochmal durch KI nochmal eine deutliche Verbesserung.
Aber Sie sind mit der App unterwegs?
Ja, klar. Also die Banken haben mittlerweile gute Apps dazu. Ja, auch für Anlagen, das ist alles sehr, also wenn man es vergleicht, wie man früher Aktien handeln musste, da vor 20 oder 30 Jahren, das ist ja ein unglaublicher Produktivitätsgewinn. Auch Transparenz, wenn man heute gerade auch mit KI, so Hintergrundinformationen zu bestimmten Investments und so, das würde ich sagen, das ist ein großer Unterschied von dem Jahr zum letzten Jahr. Ja.
So, Finanzplaner-App oder Excel?
Beides. Ja. Privat ist es die Union-Fonds-App natürlich und aber ich bin auch viel noch in Excel unterwegs. Ich kombiniere das Beste aus beiden Welten.
Deep Dive vom Finfluencer oder Fachpublikation?
Vom Finfluencer, also der Finfluencer ist ein Finanz...
Influencer, genau.
Vielen Dank. Wahrscheinlich ist die Wahrheit auch beides, weil man muss im Kapitalmarkt darf man ja nicht nur, man muss ja nicht nur die Unternehmensseite verstehen, sondern man muss auch die Perception, das Sentiment im Markt, die Käuferseite verstehen. Und dazu sind wahrscheinlich so, und da gibt es auch sehr qualifizierte von den Influencern, die man sich auf YouTube auch gut ansehen kann. Also ich finde schon eine Kombination, ja.
Ich glaube, dass für den Kapitalmarkt gilt, was auch für die Politik gilt, dass 7 Sekunden TikTok-Videos sehr, sehr schwierig sind, eine Komplexität auch darzustellen und dass das in unserer Welt gerade auch ein Ticken fehlt. Deswegen würde ich mich an die primär an die Fachpublikation halten, auch mit dem Wunsch, dass das noch mehr gelesen wird.
Würde ich mich anschließen, aber die habe ich nicht gemeint. Ich habe eher gemeint so ein YouTube-Video über ein bestimmtes Investitionsthema und da gibt es, finde ich, schon ganz gute auch.
Das stimmt.
Ja, da gibt es auch 30 Minuten. Ja, das stimmt. Nicht nur
die sind super. Ich habe mich auf die 7-Sekunden-Videos bezogen.
All-in oder Buy-and-Hold bis zur Rente?
All-in, ja, klar.
Klar, natürlich. Bei Ihnen habe ich es auch nicht anders erwartet.
Dazwischen Sparplan kontinuierlich.
Designerstück holen oder das Depot aufstocken?
Weder noch. Also Designerstücke verkaufe ich. Also ich finde schon, dass ein ansprechendes Ambiente. Aber ich bin kein Sammler. Mhm. Ne? Das ist eine persönliche Einstellung. Da gibt es Sammler und die sind damit glücklich. Ich bin kein Sammler. Deswegen wäre auch so ein Sammlerstück jetzt, das bald zum Sammlerstück wird, auch demnächst verkaufen, weil es mich eher belastet. Ne? Ich will Dinge, wo sich was bewegt, was vorankommt, in die nächste Phase bringen. Und deswegen ist zwar manches Designerstück dabei, das mich umgibt in der Wohnung, aber nichts als eine Sammlung.
Ja. Ne? Und bei Ihnen eher Designerstücke oder?
Ich werde leider zum Sammler von Rennrädern, die man auch unter Design klassifizieren kann. Aber ja, eigentlich müsste ich das Depot aufstocken.
So, vorletzte Frage. Feierabendbierchen mit der Crew oder Networking mit Sektempfang?
Ja, das gibt's beides. Ne? Wir sind,
was haben Sie lieber?
Beides mag ich gerne. Ja, das ist
Sektempfang
klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber so ein Glas Champagner hin und wieder mal, wenn was gelingt.
Auf dem Gipfel dann.
Ja, es gibt sogar ein Bierzelt in München. Ja.
Davon habe ich wohl gehört, dass es das gibt. Wie sieht es bei Ihnen aus? Lieber Bier mit der Crew oder einen kleinen Sekt auf so einem, auf einem richtigen Empfang?
Das Feierabendbierchen mit der Crew.
Ja. Verspätet mit der Bahn oder hinterm Steuer im Stau, dies?
Weder noch. Erstmal bin ich pünktlich angekommen mit der Deutschen Bundesbahn von München hier, kann ich mal auch mal sagen. Ja, die ja schon immer wieder da abgeschrieben wird. Ich fahre sehr gern mit der Bahn und war gestern im Stauverkehr unterwegs. Es war nicht sehr angenehm, aber auch das wird angenehmer. Ich habe gerade so einen neuen ID3 bekommen von einem alten Unternehmen, der fährt im Stau jetzt fast selbst. Da geht es auch, weil ja, dann kann man nebenher so ein bisschen telefonieren.
Ja, vielleicht Sie
aber
noch
Hauptsache
mal als
Bewegung. Bewegung ist wichtig.
Ja, ich merke das schon. Bei Ihnen ist Bewegung das A und O, das sogenannte.
Bewegung ist wichtig.
Und vielleicht da kurz anschließend, Sie als Automobilprofi, also ja, ich glaube, wir können jetzt hier keinen größeren Automobilprofi haben.
Da gibt es sicherlich berufenere, ja.
Aber selbstfahrende Autos, ist
ja,
das was?
Klar. Ja. Freue ich mich riesig drauf, weil man wird ja dann, irgendwann kommt so eine Grenze, wo man dann vielleicht auch nicht mehr fahren sollte oder man trinkt mal ein Gläschen, ja, dann sollte man auf keinen Fall fahren. Und es wird eine großartige Revolution werden. Mein Tipp war immer schon vor 10 Jahren, 2030 fahren wir, also ich zumindest, dann mal in Richtung Italien. Und es wird wohl so sein. Also die Fortschritte jetzt in den letzten Monaten, ich war gerade auf der Automesse in Peking, waren auch in dem Segment, fand ich sehr bemerkenswert, weil man jetzt eben, das war so eine Konvergenz bei den ganzen Chinesen, auch einige Europäer, diesen zweiten Wahrnehmungs, man fährt ja mit Kameras, ne, 10, 15 Kameras im Auto und jetzt kommen eben LiDARs dazu, also praktisch Laserscanner, die das nochmal abteilen, damit bekommt man eine Redundanz und eine Sicherheit und die sind jetzt extrem günstig geworden in China und da spricht man jetzt von nächstes Jahr, im nächsten Jahr von vielen Herstellern, die Level 3 ready sind und Level 3 ready heißt dann, dass man nebenher dann eben schon mal Mail schreiben kann, ne? Und einfach nur noch da sitzt. Und das ist der erste Schritt. Und dann glaube ich schon, dass wir bis 2030 werden wir das sehen. Und wenn es funktioniert, dann wird es sehr günstig sein, weil es einfach eine sehr schnell skalierende, das ist ja nur Software und hoffentlich unsere Halbleiter von der Infineon und unsere Sensoren. Und dann wird es günstig und dann wird es jeder nehmen. Weil man muss jetzt sagen, jetzt ein bisschen ausholen, aber es ist vielleicht ganz interessant, ne? Diese Systeme, die jetzt so im Markt sind, sind etwa 10-mal besser als der Mensch. Tesla nicht so ganz, vielleicht 7-8-mal besser, aber Waymo, auch die Chinesen fahren etwa 10-mal sicherer als der Mensch. Das reicht bei weitem nicht, ne? Weil dann hätte man immer noch ein paar Verkehrstote aufgrund von Roboterunfällen. Aber ich glaube, bei einem Faktor 100, wenn man 100-mal besser autonom fährt, wie selbst als Mensch im Durchschnitt, dann ist die Frage neu zu stellen, weil dann verliert man so viele Menschenleben, indem man die Menschen fahren lässt. Dann muss man die Zulassung erwägen. Und das wird passieren 2030. Der Fortschritt ist jetzt momentan so eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit, insbesondere durch KI, End-to-End-Modelle, etwa alle halbes Jahr. Und dann haben wir noch 4, 5 Verdoppelungen, ne? Und damit kommen wir auf einen Faktor 100 Verbesserung bis 2030. Das ist so eine andere, wieder so physikalische Herleitung. Deswegen sage ich, mag 32 sein oder 29, aber bis dahin ist die Aufgabe gelöst.
Ja. Und, also
und dann ist
Jahre
es günstig
nicht
und, dann fährt, jeder. Ja.
Sind wir gespannt.
Also nicht jeder, aber das da dann vielleicht noch 10 Jahre, aber ich fahre dann. Ja,
ich bin gespannt, weil ich habe gerade in Hamburg ist vor mir ein selbstfahrendes Auto
ja,
gefahren.
Ja, von VW wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich. Und ich finde es sehr spannend, diese Entwicklung gerade auch mitzubekommen. Dann natürlich abschließend auch noch für Sie die Frage, verspätet mit der Bahn oder hinterm Steuer im Stau?
Ich fahre sehr gerne Auto, aber im Stau lieber verspätet im Zug, weil ich dann auch arbeiten kann.
Richtige Antwort.
Sehr gut. Herr Dies, wenn wir jetzt nochmal auf unser Gespräch schauen, was ist der Gedanke, von dem Sie gerne hätten, dass wir den jetzt hier aus dem Gespräch mit rausnehmen?
Wir haben in Deutschland immer noch eine Wahrnehmung, die ist auch geprägt von der Verteidigungslinie, nenne ich die mal. Weil es gibt in Deutschland natürlich viele Unternehmen, die auch viel zu verlieren haben durch diese Energiewende. Ne? Das ist nicht nur eine traditionelle RWE, sondern stellen Sie einen Getriebelieferanten vor, für den ist Elektromobilität tödlich. Ne? So ein ZF oder ein Mahle Kolbenhersteller, ne? Auch so ein Bosch, der viel mit Dieselausrüstung verdient. Also wir haben eine große Widerstandslinie, auch jetzt bei den Energieerzeugern. Energieerzeuger sind erstmal nicht daran interessiert, dass Energie günstig wird. Ja, die wollen Umsatz machen, so wie Autohersteller sind auch nicht interessiert, dass Autos günstig werden, sondern die wollen Umsatz machen und gewinnen. Und von daher haben wir eine große Front, die diese Energiewende immer noch in Frage stellt. Mhm. Ja, obwohl die Faktenlage eigentlich klar ist, aber die öffentliche Wahrnehmung ist immer noch so, dass Erneuerbare und Solar teurer sind als Kohle. Und wenn das kippt hier oder das beiträgt, dann finde ich, haben wir eine gute Veranstaltung gehabt.
Vielen Dank. Danke, Herr Dies. Schön, dass Sie hier bei uns waren. Danke, Herr Werning, natürlich auch. Auch für die Insights nochmal für Anleger und Anlegerinnen. Das war unsere Folge von Investiert. Wir hoffen, dass ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. In 2 Wochen dienstags. Abonniert uns gerne, drückt die Glocke, macht alles dafür, dass wir hier sichtbar werden und gehört werden. Das hilft uns natürlich sehr. Auch für all die Tipps, die hier in diesem Podcast von tollen, hochkarätigen Gästen kommen. Vielen lieben Dank und bis in 2 Wochen.
Die rechtlichen Hinweise folgen nun für alle Interessierten. Das heißt, gerne dranbleiben oder in die nächste Folge von Investiert reinschauen. Allgemeine Hinweise. Bitte lesen Sie die Verkaufsprospekte und die Basisinformationsblätter der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie ausführliche, produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen, zu Chancen, zu Risiken sowie Erläuterungen zum Risikoprofil der Fonds. Diese Dokumente sowie die Anlagebedingungen und die Jahres- und Halbjahresberichte bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Sie sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich über den Kundenservice der Union Investments Service Bank AG oder auf www.union-investment.de/downloads. Weitere Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/esg-fonds. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.union-investment.de/startseite/beschwerde. Union Investment Management GmbH kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die Sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als Ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, wieder aufzuheben. Die Inhalte dieses Podcasts stellen keine Handlungsempfehlung dar. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieser Podcast wurde von Union Investment Management GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt. Dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Alle enthaltenen Informationen stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Podcasts und seiner Inhalte entstehen. Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen, 12. Mai 2026, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60 31 1, Frankfurt am Main. Telefon 049 69 58 998 60 60. www.union-investment.de